wie schön, dass du wieder da bist. Hallo, hier ist Birgit und das wisst ihr ja. Und heute gibt es ein Interview mit Jennifer Adam. Jennifer Adam ist Holistic Coach. Sie macht Reiki. Wir unterhalten uns über Weiblichkeit und auch über Reiki und über ihre Lebensgeschichte. Und ich freue mich schon ganz arg, das mit euch teilen zu dürfen. Ganz viel Spaß, bis gleich.
Ja, so, herzlich willkommen. Liebe Hi. Jen, die sagen ja jetzt immer Hi, genau, diese Sitzung wird aufgenommen. Das finde ich etwas anstrengend. Ist das bei dir auch? Bei mir war das gerade so. War beim letzten Mal auch so, habe ich da auch erwähnt, ja. Meine Güte. Ja, also wunderschön, dass du da bist. Schön, dass wir uns an diesem Ort jetzt treffen, um ein Interview miteinander zu führen. Wir kennen uns auch über Wissen für alle, ne? Über meinen Vortrag, genau. Den ich da gehalten habe. Da hast du ja dann... haben wir beide miteinander gesprochen und wir folgen uns dann auch bei Instagram, wie man das ja dann so macht. Und das finde ich genau. Auch voll schön.
Genau. Große ja. Instagram-Universum, wie ich es immer so schön nenne.
Ja, ganz genau, stimmt. Genau. Du von deinem Planeten, wo kommst du denn so her und wer bist du denn? Weil die Menschen, die jetzt hier zuhören, die kennen dich ja noch nicht so. Erzähl mal bitte.
Genau. Ja, ich bin auch noch gar nicht so eine große Leuchte, denn ich war so, ich bin mehr oder weniger frisch gebackene Coachin, bin jetzt auf dem Weg da, mich selbstständig zu machen in dem Bereich. Habe seit fast einem Jahr praktiziere ich Reiki auch, also eine Energiearbeitsform, und in dem Bereich wird es langfristig bei mir hingehen. Genau, und da sind wir beiden uns ja begegnet und haben gedacht, wir sprechen heute mal zusammen.
Genau, das, was wir gleich sprechen, das Thema, das sagen wir dann auch noch. Wir machen einen kleinen Spannungsbogen. Reiki kenne ich ja auch. Das wann habe ich das gemacht? Ich glaube, in Anfang der 90er oder so habe ich damit angefangen damals. Da war das auch im Ruhrgebiet ein ganz großer Hype. Und als ich dann 2003 nach Niedersachsen gezogen bin oder 2004, war das dann hier ein Hype, wo das im Ruhrgebiet schon abgeflacht war, wo ich so dachte, was haben die jetzt hier mit Reiki? Und jetzt merke ich so, jetzt rutscht ja, wir sind ja ein bisschen unterschiedlich alt, du und ich, jetzt rutscht so eine neue Reiki-Generation nach. Und ich finde es ganz, ganz spannend, weil da gibt es jetzt bestimmt auch nochmal andere Dinge, als so, wie ich das mal gelernt habe, weil auch das Yoga, was ich mal gelernt habe, ist heute auch ein ganz anderes und dynamischeres. Magst du mir etwas von deiner Art und Weise, wie du Reiki machst, erzählen?
Ja, klar, gerne. Ich habe das traditionelle Usui-Reiki gelernt bei auch einer älteren Dame, die ist jetzt um die 70, war sehr spannend. Das erste Mal Reiki begegnet ist mir auf Bali, als ich dort gelebt habe. Und ja, ich war total begeistert. Und dann letztes Jahr war ja für jeden irgendwie so ein Umbruchsjahr, habe ich das Gefühl. Ist es mir dann wieder begegnet und ich habe gedacht, ach, warum denn nicht nutzen und anwenden? Da bin ich natürlich, da gibt es unterschiedliche Level ja und Grade, die man erreichen kann. Bin ich mit dem ersten angefangen, wo man halt wirklich so, sag ich mal, face-to-face die Reiki-Behandlung macht, die Energieübertragung. Mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich über die Ferne und über Distanz mache. Und es ist immer super spannend, finde ich, weil ich bin selber immer sehr begeistert davon, dass es überhaupt funktioniert. Ich weiß, es funktioniert, aber ich bin jetzt mal trotzdem selber immer wieder so fasziniert, was es auslöst und wie und ja, wie es wirkt, vor allem, weil jeder das anders wahrnimmt. Und ganz spannend wird auch in 2 Wochen, dann mache ich nochmal quasi ein Upgrade in Anführungsstrichen, nochmal setze ich Kundalini-Reiki on top. Und das soll noch eine kräftigere Form sein, das Reiki an sich, das traditionelle, fließt quasi vom Kronenchakra zum Wurzelchakra. Und es ist eine heilende Energie und Kundalini, die Energie läuft vom Wurzelchakra bis zum Kron, also entgegengesetzt, und verhilft der Reiki-Energie, sich dann nochmal besser auszubreiten. Und da bin ich schon sehr gespannt, was das so wird.
Das klingt ganz interessant. Ich kenne nur Kundalini, eine Kundalini-Meditation. Kennst du das auch, wo man sich so schüttelt? Ja. Super intensiv und anstrengend. Ja. So, ja. Ja, sehr fein. Und wie bist du da hingekommen, dass du Reiki gemacht hast? Also wo kommst du her? Wo wohnst du?
Wo komme ich her? Wo wohne ich? Also aktuell bin ich in Düsseldorf. Bin aber ja auf einem kleinen Dorf im Niedersachsen groß geworden. Dann hat es mich irgendwie mit dem Studium in die große, weite Welt verschlagen. Ich habe in Bremen dann studiert, in Australien gelebt, Südafrika, Bali dann eine Zeit lang, auch studienbedingt. Und habe dadurch durchs Reisen auch viele unterschiedliche Kulturen, Menschen ja, und Lebensweisen kennengelernt, sage ich mal so. Und irgendwann vor allen Dingen, wenn man auf Bali lebt, da mit dem energetischen Umfeld, irgendwann kommt es, glaube ich, zu einem, das Thema Energiearbeit. Und ja, da ist die Reise dann so ein bisschen angefangen. Ist jetzt mittlerweile auch, wir haben ja schon 2021, 2 Jahre fast her.
Ja, das ist das große Glück, vor Corona in Bali gewesen oder auf Bali
genau.
zu sein. Ja. Ich glaube schon, dass sich da auf Bali ganz, also ich selber war da ja noch nicht, ich bin da schon viel in der Welt rumgekommen, aber Bali war ich halt noch nie. Und ich glaube, dass man da muss schon ein besonderes Kraftfeld auch sein, weil da bestimmt eine Menge an Spiritualität ist.
Ne? Ja, also der Typ Mensch, der dort ist, ist natürlich ein sehr interessanter, vor allen Dingen die, die dorthin pilgern, nenne ich es mal, und eine Zeit lang dort leben. Aber auch die Balinesen an sich mit ihrer Kultur, der Ahnenverehrung natürlich. Und ich glaube, was auch immer nicht zu verachten ist, so dieses Thema Vulkaninsel. Also das ist natürlich auch energetisch was ganz anderes als jetzt wie zum Beispiel in einer nicht so aktiven Region der Welt einfach.
Genau. Ja,
das kann mir berichten ja auch andere, die auf Hawaii sind, sage ich mal, oder auf Island, dass es einfach eine ganz andere Energie hat.
Ja, ich glaube, es gibt auch bestimmte kann man da Tore nennen, aber bestimmte Orte auf dieser Welt, die haben einfach eine ganz, ganz besondere Ausstrahlung. Also wir in Deutschland haben das bestimmt auch irgendwie. Ne? Es gibt ja auch bei uns ganz spannende Ecken, wo man dann auch zum Beispiel um Stuttgart herum findest du unfassbar viele Anthroposophen. Ne? Als ich hier nach Niedersachsen gegangen bin, ist ein bisschen tote Hose, gab es hier nicht so. Ne? Und ich glaube, das ist halt so mit Bali oder eben auch, wie du sagst, Hawaii. Oder ich war mal im National, im Sequoia Park in Kalifornien. Das ist auch so ein ganz faszinierender Kraftplatz. Also ganz spannend.
Ja, ja. Da gibt es mal mehr, ne, auf der Erde. Das ist immer sehr spannend.
Ja, genau. Uns beide hat ja irgendwie so, also dass wir auf diese Idee gekommen sind, uns mal, also dass ich dich einladen möchte in meinen Podcast, war ja das Thema Weiblichkeit, weil uns das alle beide sehr berührt hat. Genau. Ich habe da ja persönlich für mich lange Schwierigkeiten gehabt, da so richtig reinzukommen durch meine Magersucht. Wie war das bei dir? Oder ist es bei dir?
Ja, bei mir ist es so, ich glaube, die ersten Berührungspunkte mit dem Thema Weiblichkeit und Weiblichkeit mehr leben hatte ich irgendwie so mit Anfang 20, weil ich für mein, also wir sind ja schon noch ein Generationenunterschied bei uns, und meine Generation und mich persönlich war es immer irgendwie so, ja, warum soll ich denn nicht bestimmte Jobs bekommen, sage ich mal so. Das war so mein erster Ansatzpunkt, wo es war. Und dann war ich politisch ein bisschen aktiv und war auf diversen nachwuchspolitischen Seminaren. Und dann auf einmal kam das Thema Frauen an die Macht so nach dem Motto auf. Ich so gedacht habe, ja, ist doch klar, also brauche ich nicht, warum so nach dem Motto. Es mir dann einfach klar wurde, was es für Gesellschaftsstrukturen gibt und wo wir auch als junge Frauen oder Generation oder Frauen an sich auch immer gegen ankämpfen. Also sei es Themen wie, dass man noch schief angeguckt wird, wenn man als Mutter sagt, ich gehe Vollzeit arbeiten und ich bin nicht komplett bei den Kindern. Oder ich bekomme einen bestimmten Job einfach nicht, weil ich könnte ja schwanger werden. Oder. Also das Feld ist ja sehr weit. Ne? Und das waren so meine ersten Berührungspunkte, wo ich so gedacht habe, so, okay, verrückt. Da muss ich dann ja doch sehr drauf achten, weil ich es auch vorgelebt bekommen habe, ein bisschen anders. Also meine Mutter war quasi bei mir in der Familie die Hauptverdienerin. Mein Papa hatte nur einen Teilzeitjob. Dementsprechend war das für mich irgendwie selbstverständlich. Und dann habe ich gemerkt, es gibt doch Gesellschaftsstrukturen, die so meine Weiblichkeit einengen. Ja, und jetzt mit der Reise weiter, sage ich mal so, das kam ich dann ja auch irgendwann bei dir bei einer Aufstellungsarbeit an mit dem Thema, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es hinkriege, aber ich ziehe nicht den passenden Partner in mein Leben. Wo dann ja so ein bisschen rauskam, ich darf meine weibliche Energie mehr leben, weil ich sehr stark in der männlichen drin bin. Was natürlich auch gesellschaftsstrukturell durchs Patriarchat einfach mitgegeben ist mittlerweile. Aber was eine sehr spannende Erkenntnis auf jeden Fall war und wo ich auch immer noch dran arbeite, das besser und mehr in meinen Alltag und mein Leben zu integrieren auf jeden Fall.
Ja. Was die meisten, also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das jetzt auch bei YouTube anstelle, keine Ahnung. Aber die Menschen, die dich jetzt nicht sehen können, ich kann ja diese Verwandlung sehen, die du gemacht hast. Also du hast von dem langen Haaren auf mittellang dir die Haare abgeschnitten, aber dein ganzes Gesicht, dein ganzes Äußeres ist viel, viel weicher geworden und Vor mir sitzt so eine ganz schöne, wunderbar strahlende Frau an meinem Zoom-Bildschirm. Da ist schon ganz, ganz viel passiert und das finde ich total schön zu sehen. Das ist das eine. Und das andere, was du gerade gesagt hast, deine Mama war ja jetzt nicht so, dadurch, dass sie, also sie war ja dann die, sie hat verdient und für dich war das schon normal, dass Frauen Geld verdienen konnten, aber sie wird ja dann vermutlich auch die Rolle, also so eine männliche Weiblichkeit, sag ich jetzt mal, gelebt haben, also, ne, weil sie ja die war, die die Kohle reingebracht hat, so auf ganz platt, ne, genau. Und ich, das habe ich halt rückblickend, ich bin da ja auch noch nicht ganz angekommen, glaube ich, was Hingabe und Weiblichkeit und so angeht, weil ich auch so eine Macherin bin, ne, und immer unter Dampf und arbeite und so. Ich weiß, dass als ich junge Frau war, hatte ich halt ganz viele, da gab es extra Frauenliteratur, die halt das Bewusstsein gemacht hat, so, ne, die hatten auch immer ein Frauenzeichen dran und dann gab es ja Alice Schwarzer und die ist meiner Meinung nach damals sehr dafür losgegangen, für die Frauen, aber halt heute rückblickend in so eine Art Männerkostüm. Ne, dass die Männer, die Frauen versucht haben, die Rollen der Männer irgendwie zu adaptieren, also sich da einzufinden und dann war die Frau ein guter Mann. Also so, so ganz schräg. Und ich glaube, so eure Generation und auch die, die jetzt heranwachsen, das sind, die leben, ihr könnt es viel mehr wahrscheinlich nachher leben, so wirklich dieses, was bedeutet es, eine Frau zu sein? Und ein Frauenbusiness ist ein anderes Business, also wenn eine Frau ein Business führt, ist es ein anderes Business, als wenn ein Mann ein Business führt.
Ja.
Das ist so. Und das müssen wir aber auch jetzt erstmal richtig rausfinden. Und da finde ich es halt so wertvoll, dass wir uns alle miteinander verbinden und uns da auch gegenseitig unterstützen. Ne?
Ja, total. Und was mir da als Gedanke gerade so eingekommen ist, ist klar wieder politischer Kontext, aber das typische Bild für mich ist diese ja, männliche Frau und sage ich mal einfach Angela Merkel mit ihrem Hosenanzug. Ne? Also ja. Das ist die Generation Frau, wo man das total merkt, die sich sehr männlich verstellen mussten, weil es gibt ja bestimmte Machtstrukturen einfach. Das ist ja de facto einfach so. Und das ist natürlich auch auf Dauer sehr anstrengend. Also ich merke es zunehmend, dass wenn ich in sehr starren, männlich denkenden Strukturen unterwegs bin, dass es für mich energetisch sehr anstrengend mittlerweile ist. Also das heißt nicht, also mal vorab gesagt, ich sage jetzt nicht, dass weibliche Energie besser ist als männliche oder es ist gut, dass es beide gibt und dass beide existieren und man muss lernen, damit zu spielen für bestimmte Situationen einfach. Aber das ist schon mittlerweile irgendwie anstrengend in bestimmten Situationen für mich. Ja. Mehr in dieser männlichen Energie zu bleiben, also sie ist gut, dass es sie in bestimmten Situationen gibt, definitiv. Und ich nehme das auch bewusster mittlerweile wahr. Aber ich merke dann auch, dass es mich sehr anstrengt.
Ja, wir haben das ja auch alles in uns. Ne? Wir sind ja, wir haben ja, sag ich mal so einen weiblichen Anteil und einen männlichen Anteil. Aber das ist ja auch noch mal ein Thema, das miteinander zu integrieren. Aber in der Gesellschaft sehe ich das auch so. Und das ist, wenn wir uns halt dem Männlichen so sehr anpassen, das passt halt heute für uns nicht mehr. Und ich glaube, es ist in Neuseeland, da gibt es ja eine Premierministerin, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, leider. Und ihre Außenministerin ist ja, glaube ich, sogar eine Lesbe und tätowiert im Gesicht, meine ich, irgendwie so. Also da kommt, oder hier die Vizepräsidentin von den Vereinigten Staaten, Kamala Harris, glaube ich, ne? Da, also es kommt etwas in Bewegung und die sehen alle toll aus, ne? So, die sehen ein bisschen anders aus als unsere Angela Merkel. Ohne jetzt Frau Merkel schlecht machen zu wollen, das meine ich nicht. Aber die, glaube, da stehen die schon mehr noch zu ihrem weiblichen Erscheinungsbild so. Also das finde ich sehr, sehr schön. Da ist ein Wandel, ist auf jeden Fall jetzt in Gange, sag ich mal so. Das ist auch nicht mehr aufzuhalten.
Total. Also die merkt man ja auch gesellschaftlich, was sehr schön ist. Ich habe letztens kann ich mal eine lustige Anekdote erzählen, weil sehr viel natürlich auch mittlerweile gegendert wird, was ich persönlich teilweise auch sehr anstrengend finde, je nach Schreibweise. Also ich finde es gut, dass das Bewusstsein, dieses Bewusstsein erweitert wird in dem Sinne. Und es gab ja auch sehr interessante Vorschläge mal in bestimmten Gesetzen, die weibliche Form, wo die Männer damit integriert sind quasi, zu nutzen, wo es dann hieß, ja, aber dann fühlen sich Männer ausgeschlossen, aber wir sollen uns eingeschlossen fühlen bei der männlichen, also mit einbezogen fühlen bei der männlichen Version, das ist auch sehr spannend, aber da, also die Anekdote, bevor ich da jetzt ausschweife, war, da hatte meine Mitbewohnerin mit so einem Doppelpunkt was geschrieben, der, die Brokkoli, Und das war eigentlich auf mehrere Sachen bezogen. Und ich habe so in dem Moment gedacht, gendern wir jetzt auch Brokkoli schon? Habe ich irgendwas verpasst in der Diskussion? So weit ist es bei mir im Kopf dabei, dass ich sage, so, oh, okay, Moment, muss man da jetzt auch anfangen? Ist das so richtig? Es war eigentlich, ich habe es falsch gelesen, aber in dem Moment war ich so, okay, das war jetzt interessant. Ja. Aber da merkt man schon, wie denn das Nachdenken einsetzt, was ja auch gut und sinnvoll ist. Ne?
Ja, ja, absolut. Genau. Ich hatte gerade einen Gedanken. Genau, was ich wichtig finde, ist auch, wenn wir, also Weiblichkeit hat ja auch was mit Empfang und Hingabe zu tun. So, ne? Und wir haben es vielfach gelernt, alle Dinge selber zu tun. Und das ist für Männer mitunter auch nicht besonders attraktiv, weil die wollen ja nun mal auch manchmal so helfen und unterstützen. Dafür haben sie auch ein paar mehr Muskeln. Und wenn wir dann jedes Mal sagen, ah nee, lass mal, ich mach schon, ich kann das alles alleine, dann ist es auch nicht immer so richtig förderlich für das Zusammensein. Dann fühlen die sich ja so hinten angestellt und können ja das, was wofür sie auf dieser Welt sind, nämlich ihre Kraft auszudrücken, leider auch nicht mehr ausdrücken. So, von daher ist es ja, wirklich auch wichtig, dass wir als Frauen in unsere Energie kommen, in diese schöne Kraft. Ja, genau.
Ja, und das auch lernen dürfen, auch auszuhalten, mal in Anführungsstrichen. Ne? Also das merke ich, das beobachte ich an mir auch sehr oft, dass ich dann so dieses, ich mache das schon alleine, ich brauche da keine Hilfe für. Also, ja. Nein, such dir doch Hilfe, ist okay. Und es darf auch sein. Und auch, wenn jemand Spaß daran hat, als Frau zu handwerken, ist doch alles okay so, ne? Und wenn ein Mann sagt, oh, nee, ist gar nicht meins, ist auch voll okay, weil es gibt ja auch Männer, die eine eher weiblichere Seite haben und die sie natürlich auch gerne ausleben dürfen, ne? Also das ist total, aber ich merke es auch an mir selber, dass ich dann so, okay, nehme ich jetzt mal zurück, da möchte jetzt jemand, der männliche Part quasi mal gerne in die Rolle reinschlüpfen und es ist schon auch ein Lernprozess, ne? Ist das so?
Ja, auf jeden Fall ist das ein Lernprozess. Ja, auf jeden Fall. Und sag ich auch nicht, siehst ja, ich habe ja ziemlich graue Haare und ich habe es, glaube ich, immer noch nicht so richtig dolle gelernt. Aber ich bin auf dem Weg. So, ne? Ich bin halt da. Ich übe auch. Weil ich halt auch so groß geworden bin, dadurch, dass mein Papa immer auf Montage gewesen ist und nicht zu Hause gewesen ist und meine Mama das meiste gemanagt hat. Jetzt durfte nicht das Geld verdienen. Damals durfte man den Frauen das ja noch verbieten, ne, in den 70ern, dass sie arbeiten gehen. Das war ja voll krass. Aber sie hat halt sonst den Rest gemacht und so bin ich dann groß geworden. Ne? Ich kann tapezieren, Fliesen legen, Fahrrad reparieren, easy peasy, Motorrad habe ich mal repariert. Mein Auto würde ich heute nicht mehr reparieren, das kann ich einfach nicht. Aber den Rest mache ich schon und ich habe dann auch Männer in mein Leben gezogen, die nicht tapezieren konnten oder gar keine Lust darauf hatten. Und so ist dann nachher, erst war ich ganz stolz darauf, dass ich das alles kann, aber am Ende des Tages war ich dann müde, weil ich es meistens alleine gemacht habe. Also, das war dann irgendwie auch blöd. So.
Ja, da muss man so, darf man, nicht muss, sondern darf man dann so ein Mittelmaß einfach finden, ne? Aber wie es gerade auch der Gedanke kommt, ist ja auch kein Wunder, dass so also wir das einerseits bei unseren Müttern, die ja stark waren, das, und die haben das ja auch von ihren Müttern irgendwie vorgelebt bekommen, so die Nachkriegsgeneration oder Kriegsgeneration, da waren einfach, ne, vor allen Dingen hier in Deutschland, die Trümmerfrauen, sage ich mal, die ja das ganze Land wieder aufgebaut haben und dass die natürlich sehr stark in dieser Macherenergie waren und sind, um das einfach zu managen, weil gut, entweder hatte man Kinder, die schon ein gewisses Alter hatten oder eine kleine und dann musste man das Land noch wieder mit aufbauen und irgendwo auch noch gucken, wo was zu essen herkommt, also das ist schon dann auch energetisch natürlich was ganz anderes. Und wenn man das weitergibt, und das ist ja mittlerweile einfach auch durch die Wissenschaft mit bewiesen, epigenetisch geben wir ja Sachen über Generationen auch mit weiter, dass es dann natürlich sich in der Gesellschaft irgendwie verankert, ist auch nicht verwunderlich, sage ich mal.
Ja, finde ich so schön, dass du gerade diese Frauen erwähnst. Meine Großmütter sind ja beide vor dem Ersten Weltkrieg geboren. Meine zweite weiß ich jetzt gar nicht so. Auf jeden Fall haben die ja die Kriege mitgemacht und sind alleine, dass sie im Krieg waren, die ja auch oft ganz alleine mit ihren Kindern. Und wie viele Frauen sind geflüchtet und sind auf der Flucht vergewaltigt worden. Oder ich weiß, ich hatte mal ganz erschütternd einen Kunden oder ein Mann war das in meiner Praxis, da habe ich noch Akupunktmassage gegeben, der hat auf dem Arm seiner Mutter Also als er auf dem Arm seiner Mutter war, ist die Mutter erschossen worden. Und er ist dann, sie ist dann da gestorben und er musste seine eigene Mutter auf der Flucht vergraben. Also das sind so, ne, also ich finde, wir tun, es ist so wichtig, diese Frauen zu würdigen für das, was sie getan haben und auch wirklich dafür ihre Stärke. So, und das scheint, das ist aber für mich, ist es jetzt nicht so, dass die dann etwas vermännlicht haben, sondern die sind wirklich, die haben ja ihren ganzen Beschützerinstinkt hochgefahren, um ihre Familien zu retten und ihre Kinder zu retten und selber auch heiler in den Auffanglagern anzukommen, womöglich. Also da ist schon wirklich, da habe ich auch ganz, ganz tiefe Achtung. Ich habe auch ganz viel Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Ja, das sind wirklich starke Persönlichkeiten in der Situation gewesen. Also ich denke dann auch immer, zum Glück geht es uns gut heutzutage und wir müssen das nicht durchmachen.
Absolut, total. Hast du Urgroßmütter ja dann wahrscheinlich, die im Krieg gewesen sind, oder?
Beziehungsweise ich habe als kleines Mädchen noch meine Oma kennengelernt, die natürlich auch im Zweiten Weltkrieg quasi unterwegs mit war und auch eine Tante von mir, die das noch miterlebt hat, weil sie in dem Alter war. Also ja, das war halt wirklich für die auch echt kräftezehrend und anstrengend. Ne? Also ist ja auch ein Familiending dann einfach so. Also einerseits, klar, man weiß nicht, ob der Mann wiederkommt aus dem Krieg oder nicht. Mein Opa war in Russland in Gefangenschaft jahrelang, kam dann wieder natürlich auch mit einem Trauma ohne Ende, was er auch gerne an seinen Kindern dann ausgelassen hat einfach. Also das ist ja einfach, das zieht sich ja dann über Generationen hinweg so ein bisschen. Und ich glaube, da sind wir dann auch so vielleicht gerade deswegen, sage ich mal, gucken wir jetzt ja, dass wir Gesellschaftsstrukturen verändern, weil wir jetzt ja mittlerweile, sage ich mal, so in Anführungsstrichen privilegiert sind, dass wir uns das leisten können, da mal genauer hinzuschauen, was hat das überhaupt in uns für Trauma ausgelöst, die auch über Generationen weitergegeben werden oder nicht, und dass man die dann einfach heilen darf und auch nochmal hingucken darf und auflösen darf auch.
Ja, und ich glaube, weil wir haben ja gesagt, wir sprechen über das, die Weiblichkeit, dass die Wunden, die damals geschlagen worden sind, ganz wichtig sind, dass wir uns die anschauen, weil sonst würden wir beide jetzt über dieses Thema gerade nicht sprechen. Ne, ich habe jetzt, du bist mein dritter Podcast-Interview-Gast oder Gästin oder whatever, und ich habe noch nie mit jemandem, also so öffentlich jetzt darüber gesprochen, und ich merke gerade, wie wichtig das aber ist. Und ich glaube, dass egal, wer uns jetzt zuhört, wenn ihr ein Thema damit habt, ist es wirklich enorm wichtig zu schauen, welche Ahnenlinie habe ich da? Was haben diese Frauen erlebt? Was habe ich mitbekommen an Stärke? Und was sind da auch Glaubenssätze vielleicht, die geboren sind, die aber heute nicht mehr zu mir passen? Ne? Ja, weil total. Eins kann ich dir sagen, ich glaube, auf Schönheit oder sehe ich gestylt aus, haben die keinen Wert gelegt. Das konnten die nicht.
Ja, und ich hab ja jetzt auch zum Thema Weiblichkeit selber ein paar Seminare nochmal belegt, sage ich mal. Und ein Part dabei war auch das Thema Schwesternwunde, wo wir auch, sage ich mal, einerseits sind wir ja Schwestern so in unserem Kreise als Frauen, aber wir werden ja auch irgendwann Mütter. Und diese Mutterwunde, die es mal gab, wird an Schwestern weitergegeben, wird wieder zu einer Mutterwunde. Also irgendwann darf man es sich einfach angucken, sonst gibt man es halt über Jahrzehnte, Generationen mit hinweg. Und klar gibt es das auch auf der väterlichen Seite, so Vaterwunden, die uns auch mit beeinflussen als Frauen. Aber diese, gerade weil wir als Frauen eine ganz andere Bindung zu unseren Müttern teilweise auch haben, ist das natürlich energetisch was ganz anderes.
Und total. Ja. Ich kenne das von den Bauernhöfen, dass Frauen, wenn sie menstruiert haben, nicht wursten durften, weil sonst die Wurst schlecht wird. Und das ist dann auch wirklich so. Nee, das stimmt, weil die Frauen dann eine andere Energie haben. Und ich habe ja auch so eine, sag ich mal, meine schamanische Grundausbildung, die ich mal genossen habe. Ich bin ja auch Schwitzhütten, Wasseraufgießerin. Und es gibt halt Mondhütten für Frauen und es gibt diese Schwitzhütten, wo dann nachher alle drin sitzen. Aber ich glaube, das gibt es so sogar in Indianischen gar nicht. Das haben wir dann europäisch umgeorganisiert. Aber Frauen, die menstruieren, wir haben eigentlich ihre eigene Hütte, weil sie eben in dieser ganz besonderen Kraft sind. Und wir leben zyklisch. Das machen Männer nicht ganz so intensiv wie wir. Ne? Und ich merke selbst jetzt, wo ich nach dem Wechsel, also ich bin ja schon fast durch mit den Wechseljahren, ich lebe trotzdem noch zyklisch. Also meine Stimmung alleine, ne, ist, glaube ich, immer noch genau so, als würde ich menstruieren, dass ich so vor Eisprung so, yeah, die Welt ist super, Eiermännchen befruchte mich und dann flaut das aber ab, wenn nichts passiert ist. Ne? Und dann bin ich so ein bisschen im Tief. Und das habe ich nach wie vor, das ist immer noch da. Ja.
Ja, da haben wir auch einfach als Frauen mit diesem Zyklus so was ganz Besonderes einfach in uns, auch diese Schöpferkraft einfach. Ne? Und was glaube ich auch, wenn wir so zum Thema Business als Frau wieder zurückkommen, da darf man auch viel, viel mehr so seinen Business-Zirkel, sage ich mal, oder zeigen, ja. Zyklus oder wie auch immer dran ausrichten. So, wann kann ich wirklich Sachen erschöpfen, also kreieren, machen, weil es muss ja nicht unbedingt ein menschliches Baby sein, was man dann in diesen Phasen kreiert. Es kann ja auch Ideen sein oder Produkte ja. oder. Ja. Und ja. Das merke ich auch immer mehr, wenn ich mehr mit diesen Phasen lebe, anstatt antizyklisch, dass es auch einfach leichter wird. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo ich merke, auch in meinem Umfeld, dass sich immer mehr Frauen darüber bewusst werden und natürlich auch bewusster ihren natürlichen Zyklus leben, bewusst sagen, ich möchte die Pille nicht mehr, auch wenn es gut ist, natürlich, wenn man nicht schwanger werden möchte, das ist mal außer Frage. Aber dieser hormonelle Eingriff, was das für uns auch und für unsere Energie bedeutet, das ist schon nicht zu verachten auf jeden Fall, ja.
Ja, das sprichst du auch ein ganz besonderes Thema an. Ich bin auch große Verfechterin davon, sie nicht zu nehmen, weil es gibt auch noch andere Möglichkeiten, weil es halt diesen Eingriff in unseren Körper macht und das unterbindet ja. So viel Natürlichkeit. Ja, absolut.
Ja, total. Ja. Also ich bin jetzt, ich glaube, wie viele Jahre sind es? 2017 habe ich die Pille abgesetzt, nachdem ich sie dann auch irgendwie fast 8 bis 10 Jahre einfach genommen habe, ohne großartig darüber nachzudenken. Und ja, es ist eine Umstellung und ja, ich merke es auch an meinen Stimmungsschwankungen und so, aber es ist halt nicht so extrem, wie ich gedacht habe, sage ich mal so. Und ich bin dann doch eher bei mir mehr und kann besser im Einklang mit mir selber sein. Und ich glaube auch, für mich ist außer Frage mittlerweile, sie nochmal zu nehmen, um ehrlich zu sein.
Ja, sehr schön. Weil du sagst es halt, du bist in deinem Zyklus, also in deinem Go with the Flow, ne? Du bist in deinem Zyklus. Ja. Und das dann auch nochmal, finde ich sehr schön, dass du es gesagt hast, auf Business zu übertragen, ist super wichtig, finde ich auch.
Ja. Genau. Da gibt es ja auch immer mehr. Das ist sehr spannend, wie sich das denn alles so entwickelt, sage ich mal. Und wo es teilweise in der Gesellschaft gesehen wird, dass ja Umbrüche erfolgen, sage ich mal, und wo es denn im Kleinen auch schon so, wie kreieren wir Business, wie machen wir Business, wo wollen wir hin, wie wollen wir überhaupt leben, wie wollen wir mit anderen Menschen umgehen oder den Umgang generell pflegen, dass da auch zu sehr großen Veränderungen einfach gekommen ist, ja.
Ja, absolut, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen außerhalb dieses Themas und habe ich mir jetzt so vorgenommen, das mache ich jetzt immer mit meinen Podcast-Gästen. Und zwar ist die eine Frage, das habe ich auch gestern, war das so schön. Warst du ein Liebeskind in der Schule oder hast du Tadel gekriegt?
Oh, also ich war eher so das liebe kleine Mädchen, was auch gerne nicht aufgezeigt hat, weil es so schüchtern war. Und Schwänzen fand ich ganz schlimm, ganz schlimm.
Hast nicht das geschwänzt?
Oh Gott, ich habe geschwänzt, oh mein Gott.
Hast du auch immer artig deine Hausaufgaben dann gemacht?
Ja, also irgendwann hat es nachgelassen, aber am Anfang, ja. Ich habe mich immer gefragt, wie andere Kinder so viel Zeit zum Spielen hatten, weil ich ja immer Hausaufgaben gemacht habe, bis ich dann gemerkt habe, die machen ihre Hausaufgaben einfach nicht.
Ach, wie süß. Okay, bist du denn gerne zur Schule gegangen?
Ja, es gibt auch so eine ganz lustige Anekdote, wir sind halt kurz bevor ich eingeschult wurde, umgezogen von Berlin aufs Land quasi und da musste ich noch irgendwie so 3-4 Monate zum Kindergarten und ich saß im Kindergarten und habe geheult, weil ich unbedingt in die Schule wollte. Ich wollte unbedingt in die Schule, aber ich wollte groß sein. Und klar hat man Lieblingsfächer gehabt und nicht so schöne Fächer, aber im Endeffekt war schon eine schöne Zeit, ja.
Ja, ach, das ist schön zu hören. Und was ist dein Lieblingsessen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann mich da mal nicht so festlegen. Pizza geht immer, Pasta geht immer, Salate mag ich auch. Ja, Ich glaube, das ist so mein Sternzeichen, dass so kein bestimmtes Lieblingsding hat. So als Zwilling ist man ja mal so hin und her gerissen.
Okay, und hast du ein Lieblingszitat, etwas, ein Spruch, ein Satz, der dich schon ganz lange begleitet, den du sehr gern hast?
Spontan ist mir da jetzt gekommen, oh, es gibt so viele schöne, ne? Aber der mich vor allen Dingen seit letztem Jahr nochmal verstärkter begleitet, ist ein englischer Spruch. Everything is working out, best case scenario.
Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ich danke dir sehr, meine Liebe. Ich werde auch bei dir natürlich alle Kontakte haben. Man kann dich ja bei Instagram finden und du hast auch eine Homepage, ne? Das verlinke ich.
Genau, eine
Richtig?
kleine Liste.
Ja,
Genau.
das mache ich dann, damit die Menschen, die Lust haben, mit dir Kontakt aufzunehmen, dann auch das auch können. Ja, das war
Genau.
sehr schön, mit dir zu plaudern. Wirklich. Ganz großes Dankeschön, ganz großes Dankeschön, dass du das Thema mit den Großmüttern und der Kriegsgeneration nochmal aufgebracht hast. Das fand ich ganz wertvoll jetzt.
Bitte gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und danke für deine Zeit auch.
Na, sehr gerne doch. Okay, dann sage ich mal Tschüss und lass es dir gut gehen.
Du dir auch.